Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist schon wieder Montag. Ich kann es ja auch nicht ändern. Montag, der 16. November.
It is expected to be a game changer for the Asia-Pacific region.
Umfangreiches Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum beschlossen.
The world's biggest free trade deal has been signed by 15 Asia-Pacific countries.
China und 14 weitere Staaten wie Japan, Indonesien und Australien sind daran beteiligt. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen. Sie umfasst mehr als 2 Milliarden Menschen und etwa ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung.
Auch wenn sich die Kanzlerin heute wieder den ganzen Tag mit Corona befassen wird. Die Ministerpräsidenten warten schließlich auf ihre Schaltkonferenz mit Angela Merkel. Dennoch, die Welt nimmt darauf keine Rücksicht. In Asien wurde übers Wochenende Geschichte geschrieben. Weltwirtschaftsgeschichte. Denn mehr als ein Dutzend Staaten, die dann doch für ein Drittel der Wirtschaftsleistung dieser Erde stehen, schließen sich zusammen. Globalisierung 4.0, 5.0, ich weiß nicht. 90% aller Zölle werden in dieser asiatischen Freihandelszone abgeschafft sein. Das gab's noch nie. Die Dienstleistungen können nahezu barrierefrei von einem asiatischen Land in das andere expandieren. Das schafft Wachstum. Über 2 Milliarden Menschen bilden diesen neuen Binnenmarkt, der unseren europäischen Binnenmarkt an Größe und Bedeutung deutlich übertreffen wird. Das Ganze ist eine Reaktion auch auf diesen Herrn hier, der ja drauf und dran war, den Chinesen den Stuhl vor die Tür zu stellen.
We're having a little squabble with China because we've been treated very unfairly for many, many decades, for actually a long time. And it should have been handled a long time ago.
Aber so geht man mit einer neuen Weltmacht, mit einer Weltmacht im Werden, nicht um. China weiß, wie man sich wehrt. Hillary Clinton war es übrigens, die sehr früh erkannt hat, dass im 21. Jahrhundert das Gravitationszentrum sich Richtung Asien verschiebt.
It is becoming increasingly clear that in the 21st century, the world's strategic and economic center of gravity will be the Asia Pacific.
Und so weit wäre ja Trump auch noch mitgegangen, aber er wollte genau diese Verschiebung des Gravitationszentrums verhindern. Deshalb Streit und Strafzölle, deshalb technologische Ausgrenzung, das war seine Antwort. Ihre Antwort war im Übrigen eine andere. Integration, to lock in, nicht verbrüdern, aber verbünden, diplomatisch, ökonomisch und strategisch.
And one of the most important tasks of American statecraft over the next decades will be to lock in a substantially increased investment, diplomatic, economic, strategic and otherwise, in this region.
Sie hätte, anders als Merkel und Macron übrigens, anders auch als Trump und Biden, heute Morgen nicht geschwiegen, sondern wahrscheinlich gratuliert. Denn Asien erhebt sich. Asien will nicht Opfer, sondern Gestalter von Geschichte sein. Und wir Europäer, wir können das natürlich verfluchen oder auch bedrohlich finden, aber besser wäre es, wir würden von diesem Selbstbewusstsein und dieser Entschlossenheit lernen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der CSU-Ehrenvorsitzende und frühere bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber dürfte ja bei der Suche nach einem Unionskanzlerkandidaten eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Und deshalb haben wir mal bei ihm durchgeklingelt.
Erst muss die CDU ihren Leader wählen. Das in einem Prozess, wo am Ende auch der Leader die ganze Mannschaft dann versammeln kann.
Außerdem haben wir gestern Abend genauer hingeschaut und hingehört, wie die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und der mögliche, möchte gern CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bei Anne Will miteinander umgegangen sind. Und wir schauen in die USA, wo sich Donald Trump, der für ihn ja bitteren Wahrheit seiner Niederlage, mit, naja, nicht 7 Meilenstiefeln, aber mit Trippelschrittchen nähert. Und die Medien sich in deutlich größerem Tempo von ihm entfernen. Und wir sprechen über Michael Jackson, dem King of Pop. Und diesen Titel kann man ihm, zumindest wenn man ganz kapitalistisch heute Morgen auf die Zahlen, auf die Verkaufszahlen schaut, auch in diesem Jahr nicht streitig machen. Star-Aufgebot gestern Abend bei Anne Will. Nur 3 statt der üblichen 5 Gäste. Aber dafür 3, die sich womöglich im kommenden Jahr als Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin erneut begegnen. Olaf Scholz von der SPD, Annalena Baerbock von den Grünen und Friedrich Merz. Interessant vor allem die Frage, wie gehen die Grüne und der Konservative miteinander um? Denn sie wollen ja erklärtermaßen ab nächstem Herbst miteinander regieren. Die Unterschiede müssen also deutlich werden, sonst kann man ja gleich die große Koalition fortsetzen, wo die CDU das tut, was die SPD denkt und die SPD das denkt, von dem sie glaubt, dass die CDU es gerade noch tut. Also, Attacke Friedrich Merz.
Also jetzt machen wir 500 Milliarden noch mal obendrauf. Der Bund macht
über 10 Jahre,
jetzt,
ne?
300 Milliarden zusätzliche Schulden in der Krise. Und die Europäische Union macht 830 Milliarden. Und die Grünen legen noch mal 500 Milliarden obendrauf. Und das Ganze dann ohne die Schuldenbremse im Grundgesetz, der Sie ja, wenn ich es richtig weiß, auch zugestimmt haben, als sie verabschiedet worden ist. So, und zwar aus guten Gründen. Diese Schuldenbremse ist nicht gemacht worden für gute Zeiten, Frau Baerbock. Die ist gemacht worden für schlechte Zeiten. Um den Bundestag, um die Bundesregierung auch ein Stück weit zu disziplinieren, mit dem Geld vorsichtig und sparsam umzugehen.
Das lässt natürlich die Grünen-Chefin nicht auf sich sitzen und greift ihrerseits Friedrich Merz jetzt sehr persönlich an. Er darf noch das Wort Prioritäten aussprechen und danach geht's los.
Wir müssen einfach Prioritäten setzen. Wir müssen auch in den Haushalten der Zukunft das.
Und was ist Ihre Priorität?
Aber das geht doch jetzt alles ein bisschen durcheinander.
Da geht also, gar nichts durcheinander.
Nein, auf der einen Seite sagen Sie.
Sie wollen nur nicht gerne hören, dass man auch mal Prioritäten setzen muss.
Nee, also Sie müssen jetzt mal ein bisschen zuhören. Erst haben Sie gesagt, es ist Wahnsinn, dass wir 500 Milliarden fordern. Jetzt sagen Sie, ach, 50 mal 10 sind 500 Milliarden, finde ich doch ganz gut.
Der
als irgendwie, als irgendwie haben Sie es ja irgendwie dann nicht für sich so ganz klar bekommen. Dann sagen Sie, investieren ist doch gar kein Problem für den deutschen Stauhaushalt. Wir haben einen Investitionsstau gerade auch in den Kommunen, von über 130 Milliarden Euro. Das liegt daran, weil massiv gespart wurde im Staat, weil die ganzen Planstellen, die das umsetzen müssen, damit endlich Schulen saniert werden, damit endlich Netze gebaut werden, weil das alles weg und kaputt gespart wurde. Da können wir doch nicht sagen, ist alles super.
Immer wieder versucht Friedrich Merz, die ökonomische Karte zu spielen. So ist er der Einzige, der die in der Tat historische Bedeutung dieses asiatisch-pazifischen Freihandelsabkommens thematisiert. Aber er geht dabei nicht mit seinen Gesprächspartnern und auch nicht mit der Moderatorin und nicht mit dem Zuschauer, sondern er geht mit diesem Thema, mit diesem wichtigen und richtigen Thema frontal gegen alle anderen Beteiligten. Und dann klingt der Sachverhalt so.
Wissen Sie, wir sitzen heute hier am 15. November 2020 in einer solchen Runde. Und heute am Tag wird in China der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum geschaffen.
Stimmt.
Über eine Freihandelszone mit China in der Mitte. Hey, und wir diskutieren hier über Gläubiger oder Gläubigerin. Ich glaube,
weil es ein gutes Beispiel ist dafür, wie sich Gesellschaften verändern.
Beten mal etwas sortieren und ordnen. Ich bin hier in diese Sendung gekommen in der Annahme, dass wir wirklich mal über die Frage diskutieren, wie leben wir in 10 Jahren in diesem Land? Was passiert in den nächsten 10 Jahren in Europa? Darüber müssten wir mal diskutieren, anstatt über solche Gesetze.
Das provoziert Kopfschütteln und wieder Worte dutzendfach. Das Gegeneinander ausspielen von Themen. Hier also die ökonomische Notwendigkeit, dort die gesellschaftliche Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gleichberechtigung der Geschlechter zum Beispiel, das kann nicht funktionieren in einer Talkshow allemal. Man holt die einen ab und schmeißt die anderen vom Wagen. Die Gesellschaft und der Staat in besonderer Weise muss natürlich alle sehen und ansprechen. Das hat sich ja mit dem Freihandelspakt in Asien nicht erledigt.
Naja, also wenn wir darüber reden, wie wir in diesem Land in 10 Jahren leben, dann sollte schon die Hälfte der Bevölkerung auch in 10 Jahren mit dazugehören. Und Fakt ist, Stand heute im Jahr 2020, dass wir strukturelle Diskriminierung haben. Von Frauen nach wie vor in diesem Land, aber auch von vielen, vielen anderen Menschen. Menschen mit Migrationshintergrund, transsexuelle Menschen. Und die Frage ist doch, sieht der Gesetzgeber, der Staat, all diese Menschen, all diese Vielfalt in unserem Land? Und wenn wir nicht bereit sind, diese Vielfalt zu repräsentieren, dann haben wir ein großes Problem in unserem Land.
Fazit: Friedrich Merz hat die ökonomische Vernunft auf seiner Seite, aber eben nur die. Wenn die ökonomische Vernunft aber einsam bleibt, weil sie die anderen Sehnsüchte einer Gesellschaft ausschließt, die nach Gleichberechtigung, die nach Klimaschutz und vieles andere mehr, dann wird diese ökonomische Vernunft politisch unwirksam. Und genau das ist Friedrich Merz gestern widerfahren. Dabei ist Friedrich Merz ja noch keineswegs der gesetzte Kandidat. Die Lage in der Union ist, das kann man nicht anders sagen, heute Morgen verzwickt. Keiner der 3 Kandidaten kann wirklich begeistern. Und der 4. im Bunde, dessen Name da immer wieder zu hören ist, Jens Spahn, befindet sich ja nur als Vizevorsitzender überhaupt im Rennen. Also gewissermaßen auf der Trainingsbahn, außerhalb des großen Stadions. Bei der CSU dagegen hat Markus Söder die Zügel fest in der Hand. Und zwar so fest wie wahrscheinlich schon lange kein CSU-Vorsitzender mehr. Nicht seine Regierungsbilanz ist so beeindruckend, wohl aber seine Umfragewerte. Jeder 2. Wähler. Und immerhin, nicht zu unterschätzen, mehr als 70% der Unionsanhänger halten ihn für den besten Unionskanzlerkandidaten aller Zeiten. Naja, zumindest unserer Zeit. Mein Kollege Michael Bröke hat sich in aufklärerischer Mission, wer wird was, mit dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber verabredet. Stoiber war einst, wir erinnern uns, nicht nur CSU-Chef, auch nicht nur Ministerpräsident in Bayern, sondern 2002 auch der gemeinsame Kanzlerkandidat der Union. Der heutige Ehrenvorsitzende kann also so gut wie kaum einer sonst einschätzen, wie der weitere gemeinsame Weg von CDU und CSU in den kommenden Monaten aussehen wird. Zunächst aber spricht Michael Bröker mit Edmund Stoiber über die Zukunft der NATO und über die Zukunft Europas. Der Mann aus Bayern sieht hier nämlich gute Chancen durch das Wahlergebnis in Amerika.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Amerikaner dieses NATO-Bündnis vielleicht ein bisschen stärker politisieren wollen. Ich glaube, da hätten wir auch ein gewisses Interesse daran, die Bande der NATO auch in Richtung einer stärkeren politischen Zusammenarbeit zu sehen. Also da ergeben sich enorme Möglichkeiten und Jean-Claude Juncker hat die Erwartungen an Europa trefflich ausgedrückt, indem er sagt, Europa muss weltpolitikfähig werden.
So ganz leicht stellt sich Stoiber das nicht vor, das Thema Amerika, China, wie viel Spannung, wie viel Kooperation bleibt uns erhalten, sagt er.
Das Problem Amerika, China bleibt natürlich, die Europäer werden sicherlich hier zu klareren Positionen aufgefordert werden durch den neuen amerikanischen Präsidenten, der ehemalige Außenminister Kissinger sagt, ihr müsst euch entscheiden jetzt, ihr müsst an der Seite Amerikas stehen. Das sind Fragen, die werden natürlich auch im Laufe des nächsten Jahres, vor allen Dingen dann nach dem Wahlkampf in Deutschland, wird das Hauptthema sein.
Michael, der Hauptstadt-Insider, interessiert sich allerdings vor allem für die K-Frage. Das ist doch klar. Und das ist schon deshalb pikant mit Stoiber zu erörtern, weil sein Verhältnis zu Friedrich Merz 10 Jahre lang bis zur Sprachlosigkeit zwischen beiden Männern belastet war. Denn Merz verlor 2002 seinen Posten als CDU-CSU-Fraktionschef in Berlin. Warum? Weil Stoiber und Merkel sich zu Lasten des Dritten, also zu Lasten von Merz, geeinigt hatten. Bei jenem berühmten Frühstück in Wolfratshausen. Er, Stoiber, wurde Unionskanzlerkandidat, sie blieb CDU-Chefin und wurde Fraktionsboss. Da war für Friedrich Merz, der wenig später aus der Politik ausschied, plötzlich kein Platz mehr. Aber hören wir doch hinein in diesen spannenden Teil des Gespräches mit Edmund Stoiber.
Schönen guten Tag, Herr Dr. Stoiber. Einen schönen Gruß nach München.
Ja, danke schön. Guten Tag.
Herr Stoiber, die CDU sucht bekanntlich eine neue Führung. Und manch einer selbst in der CDU, selbst sogar im hohen Norden, sehnt sich einen Kanzlerkandidaten aus Bayern daher. Sie eigentlich auch?
Ja, das ist natürlich ein großes Vertrauen, das viele der CSU auch außerhalb Bayerns entgegengebracht haben in der Vergangenheit und heute entgegenbringen. Auf der anderen Seite, das ist doch klar, der CDU-Vorsitzende hat das Vorschlagsrecht und die CSU hat ein entscheidendes Mitspracherecht. Aber erst muss die CDU ihren Leader wählen und das in einem Prozess, wo am Ende auch der Leader die ganze Mannschaft dann versammeln kann.
Habe ich verstanden, Herr Stoiber. Aber wenn Sie ehrlicherweise in den Bauch der CSU hineinhören, dann ist den Mitgliedern und Funktionären in Bayern doch die absolute Mehrheit der CSU in Bayern wichtiger als ein CSU-Kanzler in Berlin, oder?
Ja, das war bei mir ja auch so. Wenn ich jetzt mal 20 oder 18 Jahre zurückgehen darf, war die CSU ja nicht nur begeistert, dass der CSU-Vorsitzende Kanzlerkandidat der Union geworden ist. Geschichte kennen Sie. Die Bayern identifizieren sich sehr stark mit ihren Ministerpräsidenten und natürlich heute besondererweise mit Markus Söder, der überall weit über Bayern hinaus hohe Anerkennung findet. Und deswegen ist das ja klar, dass wenn ich jetzt die Umfragen anschaue und du fragst die CSU-Mitglieder, dann sagen die mehrheitlich nach der letzten Umfrage, ja, der sollte lieber in Bayern bleiben, da wissen wir, was wir haben, so ungefähr. Also das mag sich möglicherweise nochmal ändern, aber aufgrund der tausendjährigen Geschichte haben wir natürlich ein eigenes Staatsbewusstsein in Bayern, das stärker ist als in allen anderen Ländern. Das ist nicht unser Verdienst, sondern es ergibt sich aus der tausendjährigen Geschichte Bayern, so wie es auch in der Präambel der Bayerischen Verfassung steht. Und insoweit haben die Bayern natürlich zu ihrer Staatsregierung vielleicht ein emotionaleres Verhältnis als zur Bundesregierung, wenn ich es mal so beschreiben darf.
Die tausendjährige Geschichte spürt man durchaus immer wieder im Selbstbewusstsein von CSU-Politikern. Das ist durchaus so, lieber Herr Stoiber. Es ist aber auch so, dass die CSU immer dann für einen Kanzlerkandidaten doch eigentlich in Frage kam, wenn es der CDU besonders schlecht ging, oder?
Das ist richtig. Wenn Sie an die Kanzlerkandidaten der CSU denken, an Franz Strauß und mich, dann lag das natürlich auch an der Situation innerhalb der CDU in den damaligen Zeiten. Und das, glaube ich, können wir wirklich erst beantworten, wenn der Parteitag, weil das wird dort auch eine Rolle spielen. Die drei Kandidaten werden zu diesen Fragen, die wir gerade diskutieren, wo war dies Deutschland und wo war dies Europa, an welchen Weg schlagen wir ein? Das zeigt natürlich auch die gewaltige Aufgabe, die der nächsten Führung in der CDU und der Bundesregierung nach den Wahlen sich stellt.
Und nehmen wir mal an, egal wer, ob jetzt Herr Laschet oder Herr Merz oder Herr Röttgen da Mitte Januar gewählt würde, aber die Umfragen so bleiben, wie sie jetzt heute gerade sind und eben Markus Söder sehr weit vorne ist, rechnen Sie denn damit, dass es ein Frühstück in Nürnberg gibt?
Ja, es wird sicherlich, da es ja eine gemeinsame, am Ende dann ein gemeinsamer Kandidat ist, wird natürlich Markus Söder und die CSU dazu ihre Meinung sagen. Und natürlich werden dann auch logischerweise die beiden Parteivorsitzenden natürlich nicht alleine, aber sie werden natürlich eine ganz entscheidende Vorklärung treffen. Und ich glaube, dass die CDU weiß, welche Verantwortung sie hat. Und am Ende muss sie sich hinter dem neuen Vorsitzenden, der ja auch nicht heute weiß, welche Mehrheiten er hat. Und bei drei Kandidaten wird das ja auch ein knappes Ergebnis werden. Also das ist keine Frage. Aber ich zweifle nicht daran. Ich sage Ihnen das ganz deutlich. Amerikanische Verhältnisse werden wir in Deutschland nicht bekommen, weder in der CSU noch in der CDU. Der die Mehrheit dann hat, der ist es dann auch.
Das ist erfreulich. Und trotzdem, Herr Stoiber, sind Sie ja auch ein bisschen mit Schuld, dass Friedrich Merz jetzt mit dieser Vehemenz auch gegen das von ihm ja selbst zitierte Partei-Establishment-Vorsitzender werden will. Da sind Sie ja ein bisschen mitverantwortlich für, das wissen Sie, ne?
Sie meinen, weil er damals dann auch wegen der Entscheidung 2002 nach der Wahl dann aus der Politik letztlich ausgeschieden ist.
Später ja, er war sehr lange sehr sauer auf Sie.
Heute nicht mehr. Ich glaube,
Wir haben ja einen guten Weg gefunden, weil Friedrich Merz war ja lange Zeit Mitglied des Aufsichtsrats von Borussia Dortmund. Und ich bin Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern. Und gerade in den Zeiten, wo Dortmund Meister geworden ist und uns im Pokalfinale mit 5-2 demontiert hat, hat Friedrich Merz als Aufsichtsratsmitglied von Dortmund das etwas deprimierte Aufsichtsratsmitglied von Bayern München getröstet.
Und stimmt es, dass Sie beide dann sich mehr oder weniger gegenseitig gesagt haben, dass Sie besser im Trösten sind, als getröstet zu werden?
Ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also Friedrich Merz ist der Meinung, dass er im Trösten besser ist, als wir ihm getröstet werden.
Also heute das Verhältnis wieder gut.
Aber das ist mehr Spaß, ja.
Also das heißt, Ihr Wunschmodell Jens Spahn, CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat Söder, das ist nur eine Fiktion von Medienjournalisten und Medienschaffenden oder ist das wirklich so im Herzen?
Ja gut, beide spielen eine überragende Rolle. Von Markus Söder haben wir gerade gesprochen, das brauche ich nicht begründen, aber natürlich auch der Gesundheitsminister mit 40 Jahren, ein außerordentlich junger Mann mit großer politischer Erfahrung und jetzt in einer großen politischen Verantwortung, dass da natürlich eine Reihe von Spitzenrepräsentanten der Union da sind, das ist ja gut, es wäre ja eher jämmerlich, wenn man nicht mehrere Repräsentanten, die natürlich im Team Aufgaben bewältigen müssen.
Herr Stoiber, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche einen schönen, bitte tun Sie mir noch einen letzten Gefallen, lieber Herr Stoiber. Bleiben Sie gesund.
Alles Gute und jetzt schauen Sie mir, was Sie daraus machen.
Ne? Tschüss, Herr Stoiber.
Fazit, die Dinge bei der Union sind im Fluss. Die offiziell graue Eminenz Edmund Stoiber, aber die in Wahrheit sehr vitale Eminenz Edmund Stoiber, das genau lernen wir hier, hält viel von Söder und von Spahn sowieso. Oder wie der Berliner sagen würde, Nachtigall, ich hör dir trapsen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da schalten sich an diesem Montag die Kanzlerin und die Länderchefs wieder mal zusammen. Und es geht, Sie ahnen es natürlich, um Corona. Halbzeitbilanz im November-Lockdown. Was hat er gebracht und was hat er eben nicht gebracht? Ist bald Schluss damit oder gibt's bald mehr davon? Die Zeichen stehen, so viel sei vielleicht schon verraten, auf einen kontaktarmen Winter. Bei mir ist zugeschaltet jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Michael.
Guten Morgen, Gabor.
Die Neuinfektionszahlen sind ja weiter gestiegen. Lockerungen also nicht in Sicht, richtig?
Nein, Gabor, absolut nicht. Die Chefs der Staatskanzleien haben mal wieder den Termin heute mit der Kanzlerin vorbereitet. Der Chef des Bundeskanzleramts war auch dabei. Und die Botschaft ist klar, es geht im kalten Winter vor allen Dingen leider auch um soziale Kälte. Kontakte, die bisher ja auf 10 Personen in der Öffentlichkeit immerhin beschränkt wurden, sollen, wenn es nach dem Willen der Kanzlerin geht, am besten nochmal runter auf 5 Personen. Nur noch ein Haushalt darf maximal einen anderen Haushalt treffen, das war heute schon so, aber jetzt hat der Chef der Staatskanzlei sogar empfohlen, dass es immer nur derselbe Haushalt sein sollte, den man trifft. Also es wird eine kontaktarme Zeit geben.
Danach kann ja nur noch das Selbstgespräch kommen.
Ja, so ähnlich wird Weihnachten sein. Man darf zwar Menschen treffen, aber bitte möglichst immer dieselben und möglichst wenige. Das scheint das Weihnachten im Jahr 2020 zu werden, wenn sich die Bundesregierung heute in der Telefonkonferenz mit den Länderchefs so durchsetzt.
Zumindest Markus Söder scheint ja in die ähnliche Richtung zu denken wie Frau Merkel, richtig?
Richtig, und er will noch weitergehen. Er möchte heute über die Schulen reden und das Infektionsgeschehen an den Schulen. 200.000 Schüler sind deutschlandweit in Quarantäne. Wir sehen spürbar jetzt auch einen Anstieg der Infektion an den Schulen. Und darüber möchte Markus Söder reden. Da geht es um Unterricht, der vielleicht digital auch schon in den Grundschulen stattfinden sollte. Es geht um Klassenteilungen, vor allem aber auch darum, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen.
Klingt für mich nach einem sehr einsamen Weihnachten, was da kommt. Wird es denn, Michael, heute schon Beschlüsse der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten geben können?
Ja, ich denke, es wird vor allem einen Beschluss geben, dass jetzt im November keine Lockerungen umgesetzt werden. Aber ob die Dezember-Vorschau schon so sehr eine Rolle spielt, dass man sagen wird, die Geschäfte werden geschlossen oder die Schulen werden geschlossen oder Gastronomien werden wieder aufgemacht, das glaube ich nicht. Es soll, soweit wissen wir, eine zusätzliche Runde in einer Woche geben, um dann die aktuellen Zahlen beim Infektionsgeschehen nochmal neu zu bewerten und dann wirklich Aussagen für den Dezember zu treffen. Heute wird es eher nochmal Appelle, nochmal Botschaften geben, die in Richtung Kontaktbeschränkungen gehen. Aber ich glaube, keine festen Beschlüsse für den Dezember. Dafür ist es zu früh.
Das heißt, Michael, in eurem Newsletter Hauptstadt, das Briefing wird die, nicht Beschlussvorlage, aber das Dokument für die heutige Sitzung schon mal ausgewertet. Wer will was? Offen ist dann ja nur noch, wer folgt und wer führt, richtig?
Richtig, Gabor.
Aber ich würde gern noch deine Prognose hören. Setzt sich die Kanzlerin mit diesem Kurs der Härte durch?
Ja, ich glaube, bei den Kontaktbeschränkungen wird es nochmal schärfere, zumindest Appelle geben. Die Schulen werden offen bleiben. Da gibt es eine Uneinigkeit, auch bei den Ländern. Ich glaube, da wird es heute keinen Beschluss dieser Runde geben.
Vielen Dank, Michael. Und dann sehen wir uns später auf dem Schiff.
Danke, tschüss.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und wir gehen nach New York und ich spreche mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Sophie.
Hi Gabor, guten Morgen.
Sophie, verrat uns, worauf achten die Investoren und worauf achtest du in dieser Woche?
Ja, steht tatsächlich alles im Zeichen des Einzelhandels. Einmal gibt es frische Daten aus dem Handelsministerium zu den Einzelhandelsumsätzen im Oktober und die könnten ganz gut ausfallen, sagen Marktbeobachter. Demnach könnten sie im Oktober um weitere 0,5% angestiegen sein und im September sind sie schon um knapp 2% gewachsen. Und damit wäre es, wenn es denn dann wirklich so kommt, der 6. monatliche Anstieg in Folge und wir kommen zurück so langsam auf ein Niveau von vor der Pandemie. Und dann gibt's auch noch Quartalszahlen von Walmart und von Target und das eine Woche vor dem größten Shopping-Event des Jahres, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, wie sie alle heißen. Und da wird natürlich spannend in diesen Berichten, was sie sich dafür so ausgedacht haben und was sie von diesem Weihnachtsgeschäft, das nächste Woche anfängt, erwarten. Und ich habe das oft gesagt, aber es ist einfach wichtig, um zu verstehen, wie hier gerade die Pandemie die Wirtschaft beeinflusst. Der Konsument ist nach wie vor die Triebfeder wirklich der US-Wirtschaft. Sprich, wenn es da sich weiterhin entspannt, dann können wir davon ausgehen, wirkt sich das sehr positiv auf die breite Wirtschaft aus und eben auch auf den Aktienmarkt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Donald Trump weiterhin in seiner Parallelwelt lebt und einfach nicht seine Wahlniederlage akzeptieren möchte. Stattdessen redet er sich bei Twitter immer mehr in Rage. Joe Biden habe gewonnen, immerhin, das sagt er, aber er habe gewonnen nur wegen der vermeintlichen Fake News Media. Herr Trump gestehe damit keine Niederlage ein. Die Wahl sei ja schließlich, so er, manipuliert gewesen. Anderson Cooper, der legendäre CNN-Moderator, hat dazu freche Worte gefunden. Erst wollte er, das kann man am Bildschirm verfolgen, über Donald Trump reden und was der wieder Skandalöses über Twitter und die Wahl und die Fake News Media gesagt habe. Und dann bricht Anderson Cooper ab und sagt, it doesn't matter. Es ist doch gar nicht mehr wichtig.
With the pandemic raging and his last electoral chances dead or dying, the outgoing president of the United States is still refusing to accept the... You know what? It doesn't matter. I was about to start off tonight telling you about you know who and what outrage he's done today, not accepting the results, blah, 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 claiming fraud here. It doesn't matter. It's done. He's done. He's the past. Joe Biden, for better or worse, is the present and the future. He's the president-elect. So let's start tonight by talking about him.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der King of Pop weiterhin die Nummer 1 bleibt. Auch wenn er schon längst nicht mehr unter uns ist, sondern im Rock'n'Roll-Himmel lebt, wahrscheinlich in einem riesengroßen Studio mit Elvis, mit Jimi Hendrix und weiter hinten in der Umkleide Roy Black. Ich wollte ja nur sagen, laut der neuesten Forbes-Liste führt Michael Jackson die Liste aller toten Topverdiener aus Kultur und Sport an. Die Musik des doch immerhin seit 11 Jahren verstorbenen Sängers hat in den vergangenen 12 Monaten rund 48 Millionen Dollar erwirtschaftet, so das Forbes-Magazin. Da kann man doch nur hoffen, dass Michael Jackson, der viel zu früh von uns gegangen ist und auch kein sehr einfaches Leben hatte. Zu viele Drogen, zu viele Chirurgen. Von diesem Nachruhm doch noch was hat da oben. Bryan Adams bringt ihm jetzt die Botschaft gen Himmel. Ich wünsche Ihnen einen möglichst unbeschwerten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.